ARD Sounds.
Unsere Zusammenarbeit ist heute wirkungsvoller, unsere vertrauensvolle Partnerschaft stärker und unsere Freundschaft und die Verbundenheit zwischen unseren Gesellschaften tiefer denn je. Insofern ist es folgerichtig, dass wir heute unsere bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft heben. Denn wir wollen, und zwar noch mehr als in der Vergangenheit, voneinander lernen und in unsere gemeinsame Zukunft investieren.
Das sagte Bundeskanzler Merz heute nach den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen nach mehr als 20 Jahren.
Wir klären, was strategische Partnerschaft in diesem Zusammenhang bedeutet.
Seit gestern Spätnachmittag wird die Straße von Hormus außer vom Iran auch von den USA kontrolliert. Schlauer Schachzug oder riskantes Manöver?
Und in Kürze sollen die ersten direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Wir schauen auf die damit verbundenen Erwartungen. Hallo, ich bin Britta Geldschläger aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 14. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien.
Mehr, um nicht zu sagen noch mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung und Hilfen für den Wiederaufbau. Der ukrainische Präsident Selenskyj und 6 seiner Minister sind heute zu Regierungskonsultationen nach Berlin gekommen.
Unterzeichnet wurden dabei eine Kooperationsvereinbarung zur Verteidigungszusammenarbeit und eine Erklärung zur Förderung des Wiederaufbaus und der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Industrie.
Laut Bundesverteidigungsministerium finanziert Deutschland zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung zum Beispiel einen Vertrag zur Lieferung von mehreren hundert Patriot-Raketen. Darüber hinaus würden weitere Startgeräte des Flugabwehrsystems Iris-T geliefert, ebenfalls von Deutschland finanziert.
Außerdem, wir haben es eingangs schon von Kanzler Merz gehört, werden die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft angehoben. Was genau heißt das eigentlich?
Die meisten Definitionen davon findet man in Wirtschaftslexika. Da heißt es zum Beispiel, eine strategische Partnerschaft ist eine langfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr Unternehmen, die gemeinsam ein Ziel verfolgen, das sie allein nicht oder nur deutlich langsamer erreichen könnten. Und das ist doch eigentlich durchaus übertragbar.
Zugleich klingt ja Partnerschaft aber auch sehr nach Gleichberechtigung, also nach Augenhöhe. Wird der ukrainische Präsident Selenskyj nicht mehr vor allem als Bittsteller wahrgenommen?
Ja, da hat sich offenbar einiges geändert. Zu den Gründen noch einmal Bundeskanzler Merz.
Keine Armee in Europa ist in den letzten Jahrzehnten im Kampf so erprobt worden wie die Ukraine. Keine Gesellschaft ist resilienter geworden als die Ukraine. Keine Verteidigungsindustrie ist innovativer geworden wie die der Ukraine. Mit unserer Unterstützung stärken wir damit zugleich die deutsche und europäische Verteidigungsfähigkeit und unsere industrielle Basis.
Also gewissermaßen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.
Ja, genau. So sieht das unsere Kollegin Anna Engelke aus Berlin, Verteidigungsexpertin und auch eine der regelmäßigen Gastgeberinnen unseres Partnerpodcasts Streitkräfte und Strategien. Sie hat das heute auf NDR Info im Gespräch mit Birgit Langhammer näher erläutert.
Das ist jetzt auch schon seit längerem so. Man kann sagen, seit mehr als einem Jahr ist es wirklich so, dass sich die Ukraine von einem Bittsteller hin zu einem Produzenten nicht nur von Waffen, sondern auch von Drohnen entwickelt. Das sind Technologien, wo wir hier in Deutschland und in Europa in die Ukraine gucken, weil die so weit vorne damit sind. Und fand ich auch gerade interessant, Präsident Selenskyj hat gesagt, dass ein Großteil der Waffen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland einsetzt, dass ein Großteil dieser Waffen in der Ukraine selbst produziert wird. Und er hat dann auch gleich so eine Art Verkaufspitch gemacht, weil er hat gesagt, also wir haben viele Kapazitäten, Produktionskapazitäten in der Ukraine und wir könnten doppelt so viel herstellen. Also wir brauchen quasi nur die Hälfte für den eigenen Krieg, für die eigene Verteidigung und uns fehlt aber Geld. Also da glaube ich auch nochmal der dezente Hinweis, was die Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie angeht, da ist noch Luft nach oben.
Und wenn wir gerade schon bei Geld sind, Anna, der angesprochene Kredit von 90 Milliarden Euro, der ja noch stockt, ist sehr wichtig. Natürlich für die Ukraine. 60 Milliarden, hören wir, sollen da in die Kampffähigkeit, in die Verteidigungsfähigkeit investiert werden. Für dieses und das kommende Jahr heißt es. Also kann man daraus ableiten, wie lange der Krieg wohl noch weitergehen wird oder zumindest die Idee davon?
Ja, also mit einem baldigen Ende rechnet niemand. Wir haben jetzt ja auch schon lange nichts mehr von Verhandlungen gehört. Und das ist ja auch ein Ziel von Wladimir Putin, auf die Zeit zu spielen. Also Russland verdient jetzt gerade sehr viel Geld, weil der Ölpreis so hoch gegangen ist und bewegt sich da an der Stelle überhaupt nicht mehr. Und deswegen diese 90 Milliarden, die du erwähnt hast, die sind wirklich essentiell. Die sind bislang von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, blockiert worden. Und die Hoffnung ist jetzt sehr groß hier in Deutschland, aber auch in Brüssel, dass diese Blockade aufgehoben werden kann. Das hat der Bundeskanzler auch gerade noch mal so gesagt. Ich habe auch wirklich den Eindruck, dass diese Wahl vor zwei Tagen wieder etwas Hoffnung gegeben hat. Der Bundeskanzler sagte gerade, die Wahl in Ungarn sei historisch. Und zwar sei dort nicht nur eine Regierung abgewählt worden, sondern ein ganzes System. Merz hat auch schon mit dem zukünftigen ungarischen Ministerpräsidenten telefoniert. Und der weiß auch, dass der Druck da sehr hoch ist, dass er doch bitte bald Ja sagt. Damit ist dann auch die Kuh noch nicht vom Eis. Fico, der slowakische Premierminister, ist auch noch bei einem Nein. Aber das ist halt einfach so, glaube ich, auch zu verstehen, dieses Treffen heute, da nochmal Druck zu machen.
Und jetzt haben wir ja schon gehört, eben es geht um Partnerschaft. Vielleicht aber noch mal ein bisschen tiefer rein. Anna, wie ist denn so die Stimmung? Weil es hat ja in den vergangenen 4 Jahren sehr viele Treffen gegeben, durchaus auch mit unterschiedlicher Tonalität. Zuletzt hatte sich Zelensky dann ja auch mal Richtung Golfstaaten orientiert, dort eben auch seine Drohnenexpertise geliefert. Das hatte ein bisschen den Anschein, Europa verliere an Gewicht. Siehst du das aufgehoben mit heute?
Europa ist insofern wichtig, weil Zelensky in die EU möchte und die Ukraine soll auch in die EU. Das hat der Bundeskanzler gerade nochmal unterstrichen. Und letztendlich geht es ohne Europa nicht. Wir haben festgestellt, Donald Trump in den USA hat das Interesse an diesem Krieg verloren. Der Bundeskanzler hat gerade nochmal unterstrichen, dass wenn es jetzt irgendwie mit den Verhandlungen weitergeben sollte, dass die Europäer dann einen Platz an dem Tisch haben müssen. Es ist etwas Hoffnung wegen der Wahl in Ungarn, dass das jetzt weitergeht, einfach um Russland zu signalisieren, Putin, wenn du auf Zeit spielst, das wird dir nichts nutzen, weil wir unterstützen die Ukraine weiter.
Also der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gerät nicht aus dem Blick. Das sollten die Konsultationen heute sicher auch beweisen. Auch da nicht, wenn im Moment viele auf den Nahen Osten schauen. Wir müssen uns den Konflikten dort auch noch einmal widmen.
Seit gestern Spätnachmittag kontrollieren ja auch die USA die Straße von Hormus, um den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen zu verhindern. Unser WDR-Kollege Uwe Schulz hat mit dem Nahost- und Sicherheitsexperten Hans-Jakob Schindler darüber gesprochen, was sich die USA davon versprechen.
Es geht offensichtlich den USA darum, jetzt hier die Straße von Hormus, die von den Iranern einseitig gestört worden ist seit fast 5 Wochen. Also alle Schiffe außer iranischen Schiffen konnten diese Straße nicht passieren. Jetzt als das darzustellen, was die Straße von Hormus tatsächlich ist, nämlich die absolute finanzielle Achillesferse des Regimes im Iran, das, wenn es kein Öl oder Gas exportieren kann, dann ein ernsthaftes Finanzproblem haben wird.
Das heißt, wenn wir uns jetzt auf diese spezielle Logik einließen, wäre das ein cleverer Schachzug?
Es hätte eigentlich schon an dem Tag passieren müssen, als die Iraner gesagt haben, sie lassen keine Schiffe mehr durch die Straße von Hormuz. So war es ja auch in allen Szenarien, die in der Vergangenheit für einen möglichen militärischen Angriff auf den Iran geplant worden sind, vermerkt, dass natürlich die Straße von Hormuz ein massives Problem ist für die Weltwirtschaft, wenn die Iraner das stören, aber das iranische Regime finanziell von der Durchfahrt ihrer Tanker abhängig ist. Also damit hätte man sich in eine viel bessere Position gebracht, als jetzt wochenlang die Iraner Öl exportieren zu lassen, und zwar zu höheren Preisen und in höheren Mengen als vor dem Krieg, und dann in eine Situation zu kommen, wo man nicht mehr weiß, wie wir die Straße überhaupt noch sichern kann. Es geht dort darum, auf den Iran, auf das Regime im Iran, finanziellen Druck zu erhöhen. Und wenn die Emiratis und andere Schiffe dann ihre Sache durch die Straße von Hormuz bringen, dann ist es ja gut für die Weltwirtschaft. Also es geht darum, offensichtlich, soweit ich das interpretieren kann, dass die Amerikaner versuchen, ihre Verhandlungsposition, die im Islamabad am letzten Wochenende politisch maximal schwach war, wesentlich zu verbessern, indem man nochmal klar macht, wie die eigentliche Machtverteilung in diesem Konflikt ist. Denn was hier stattgefunden hat, ist eine relativ erfolgreiche konventionelle Militärkampagne, die aber auch relativ erfolgreich hybrid durch die Iraner beantwortet worden ist. Aber damit ist verloren gegangen, wie schwach das Regime eigentlich in der Region und auch intern und finanziell ist. Und diese Blockade setzt einfach das Bild in ein etwas rationaleres Gleichgewicht.
Eine bessere Verhandlungsposition sei das Ziel. Ist denn eine Neuauflage der Gespräche in Sicht?
Möglicherweise. Zumindest gibt es Berichte über einen neuen Vorstoß Pakistans, der weitere iranisch-amerikanische Gespräche in Islamabad noch in dieser Woche zum Ziel hat. Eine erste Verhandlungsrunde war ja am Wochenende ohne Einigung geblieben. Zentraler Streitpunkt scheint vor allem das Atomprogramm des Iran zu sein und die Frage, wie lange Teheran bereit ist, auf die Anreicherung von Uran zu verzichten. Und natürlich der weitere Umgang mit der Straße von Hormuz.
Ganz genau. Und dazu hat sich jetzt auch Frankreichs Präsident Macron nochmal geäußert.
Ja, er sagte, er habe gemeinsam mit dem britischen Premierminister Starmer für Freitag eine Videokonferenz geplant, um einen internationalen Einsatz zur Absicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu planen. Eingeladen seien nicht kriegführende Nationen, die bereit sind, sich an einem Einsatz in der Meerenge am Persischen Golf zu beteiligen, wenn die Sicherheitsbedingungen es erlauben und dann, also nach einem Ende des Krieges, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen.
Und er hat auch darauf gedrängt, die Waffenruhe strikt einzuhalten, die übrigens auch den Libanon umfassen müsse.
Und damit schließt sich hier im Podcast so ein bisschen der Kreis. Begonnen haben wir mit den ersten ukrainisch-deutschen Regierungskonsultationen seit Jahrzehnten. Und kurz nach Veröffentlichung dieses Podcastes sollen Gespräche zwischen Israel und dem Libanon beginnen, ebenfalls die ersten seit vielen Jahrzehnten.
Unter Vermittlung der USA kommen in Washington Gesandte aus Israel und dem Libanon zusammen. Und über die ausgesprochen schwierige Ausgangslage berichtet Nina Amin.
Israel und Libanon haben unterschiedliche Ziele. Libanons Regierung will zunächst, dass die massive Eskalation zwischen dem israelischen Militär und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz sofort endet. Bei Angriffen durch Israels Bombardierungen kamen in den vergangenen 6 Wochen mehr als 2000 Menschen im Libanon ums Leben. Mehrere Tausende wurden verletzt. Israel will nach eigenen Angaben ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Nachbarland Libanon. Allerdings will Israel weiterhin die Hisbollah-Miliz im Land bekämpfen und die Angriffe, wie von der libanesischen Regierung gefordert, nicht sofort einstellen. Israel begründet das mit dem Schutz der Bevölkerung in Nordisrael vor Raketen der Hisbollah. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz lehnt die Gespräche zwischen den Regierungen ab. Sie fordert zuerst eine Waffenruhe, dann den kompletten Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon.
Das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.